wirklich starke Ansichten zu vielen dieser Fragen. Hier geht es ja darum, dass der Patient frei verantwortlich sagt, bitte. Und deswegen eben in anderen Ländern das auch erlaubt ist. Also da hat sich tatsächlich auch ein Meinungswandel oder ein Wahrnehmungswandel über die letzten Jahrzehnte angebahnt. Nur es ist der Patient selber oder die Patientin selber, die diesen letzten Schritt geht.
Auf Simches, auf freudige Anlässe, so begrüßen sich Trauergäste auf einem jüdischen Friedhof. Ein Ausdruck, der den Schmerz des Abschieds mit dem Wunsch nach zukünftigem Glück verbindet. Und genau diese Verbindung steht im Zentrum der Ausstellung Im Angesicht des Todes des Jüdischen Museums Frankfurt, die sich jüdischen Vorstellungen und Ritualen rund um den Tod widmet und sie mit universalen Fragen zum Lebensende verbindet. Und in diesem begleitenden Podcast zur Ausstellung spreche ich mit Menschen, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Thema Tod beschäftigen.
Es soll alles nur sozusagen auf der freiwilligen Hilfeleistung und frei verantwortlichen Entscheidung basieren.
Ich heiße Shelly Kupferberg, bin freie Journalistin, Moderatorin, freue mich heute mit einer der führenden Medizinethikerinnen zu sprechen. Bettina Schöne-Seifert ist mir zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo Frau Kupferberg, ich freue mich.
Frau Schöne-Seifert, wir bitten alle GesprächspartnerInnen, die wir in diesen Podcast einladen, etwas Persönliches mitzubringen, etwas, was Sie mit dem Thema Tod assoziieren. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht etwas, was vielleicht das Etikett persönlich nicht ganz erfüllt, aber ein kleines Buch von André Gortz, den ich nie kennengelernt habe, mit dem Titel Brief an D. Und das ist ein wirklich kleines, schmales Büchlein, in dem der hochbetagte Gortz, ein französisch-österreichischer Philosoph, der damals in der Schweiz lebte, an seine ebenfalls hochbetagte und sehr kranke Frau geschrieben hat. Und dieser Brief ist eine wunderbare Liebeserklärung an seine schwer kranke Frau und eine nicht besonders ausgeführte, aber doch gut verständliche Verständigung, innere Verständigung dieses Autors darauf, dass er mit seiner Frau zusammen aus dem Leben scheiden will. Die beiden werden dann im darauffolgenden Jahr das begehen, was man einen Symbiose-Suizid nennt. Sie wollen also gemeinsam aus dem Leben gehen. Und dieser Liebesbrief mit der Erklärung, dass er nicht ertragen könne, ihre Urne ausgehändigt zu bekommen, und deswegen sie nicht überleben wolle oder das als Ausdruck, warum er sie nicht überleben wolle. Das ist so ungeheuer anrührend und hat mich immer wieder, wenn ich es gelesen habe, sozusagen darin bestätigt, dass es richtig ist, solche Freiheiten zu ermöglichen. Ja. Und das ist ja ein ganz kleiner Aspekt meiner medizinethischen Überlegung.
Ja, Bettina Schöne-Seifert, ich möchte in dieser Folge genau über das mit Ihnen sprechen, über die komplexen ethischen Herausforderungen, Fragestellungen in Bezug auf den Tod. Wir können über Sterbehilfe zum Beispiel ein wenig nachdenken, über Organspende, also über moderne Medizin, die auch mit solchen Fragen einhergeht. Ganz grundsätzlich, das Themengebiet Ethik und Medizin, Medizin und Ethik ist seit jeher Ihr Forschungsgebiet. Wie kam es denn dazu?
Im Rückblick vielleicht ganz folgerichtig aussehend, in der Wirklichkeit ein Zusammenspiel von verschiedenen, aus meiner Sicht, glücklichen Umständen. Ich habe ganz regulär in Freiburg und danach in Göttingen Medizin studiert und habe mich sozusagen nebenbei und ohne jede berufliche Perspektive auch für philosophische Fragen interessiert, aber nicht so, dass Sie sich vorstellen müssten, dass ich nun Tag und Nacht über meinen Büchern gesessen hätte und quasi zwei Studien in mich reingeprügelt hätte, sondern ich bin immer dann in Seminare oder Vorlesungen in der Philosophie gegangen, wenn es mir interessant schien und sich das zeitlich gut machen ließ. Und wie gesagt, hatte gar nicht vor, daraus irgendetwas zusammenzuknüpfen, was mich dann beruflich tragen würde. Und dann habe ich somit Anfang 20 in Göttingen das Glück gehabt, einerseits zwei Juristen zu treffen, die sich mit Medizinrecht und Medizinethikfragen beschäftigten und einen wunderbaren, inzwischen verstorbenen Philosophen, Günther Patzig, der ein Aristoteles- und Frege-Experte war, sich aber auch für Ethik und insbesondere für diese Bereichsethik, Medizinethik interessierte. Und er war einer in den 80er Jahren, glaube ich, der erste, der überhaupt eine Vorlesung von einer philosophischen Kanzel gehalten hat über medizinethische Fragen. Und das hat mich ungeheuer getriggert. Und am Ende verdanke ich eigentlich ihm, dass ich dann in die USA gegangen bin und dort nach meinem Medizinstudium so eine Masterzeit, Magisterzeit sozusagen am berühmten Kennedy-Institut for Ethics in Washington DC verbracht habe und da auch so einen kleinen Abschluss gemacht habe. Dann bin ich in die Kinderklinik in Deutschland, Universitätsklinik Göttingen, zurückgekehrt und habe dann irgendwann ein Stipendium bekommen, was mir ermöglicht hat, mich aus der Klinik erstmal vorläufig zu verabschieden und dann in die Philosophie ganz zu gehen, mich da zu habilitieren. Und der andere glückliche Zufall war, dass ich einen Mann habe und schon damals hatte, der das enorm unterstützt hat, auch Assistent war, Assistenzarzt, und das richtig fand, dass ich das machte und sozusagen mir auch die Perspektive ermöglicht hat, dass ich nicht so viel Geld verdienen musste, dass das sicher war, dass wir unsere wachsende Kinderschar, wir haben nämlich 4, würde irgendwie selber ernähren müssen. Ich habe immer Geld verdient, aber das war nie so ganz sicher, ob das sozusagen zuverlässig genug war.
Also das eine ergab sich aus dem anderen. Sie haben dann in Ihrer Laufbahn intensiv an ethischen Fragestellungen in der Medizin gearbeitet, sei es als Mitglied im Deutschen Ethikrat von 2001 bis 2010, sei es als Professorin des Lehrstuhls für Ethik in der Medizin an der Westfälischen Wilhelms-Uni in Münster, heute als Seniorprofessorin. Und gerade haben Sie schon so schön dargestellt, dass im Prinzip Sie aus der Praxis kommend in die Theorie gewechselt haben. Was macht das für Sie für einen Unterschied, in einer Kinderklinik beispielsweise wirklich tagtäglich zu sein oder aber in einem Ethikrat über Philosophie und Medizin nachzudenken?
Das ist schon ein riesiger Unterschied. Als ich damals in der Kinderklinik in Göttingen war, vorher ein bisschen innere Medizin gemacht habe und das Ganze aber wirklich insgesamt, weiß nicht, 2,5 Jahre oder sowas plus praktisches Jahr. Also ich habe 3,5 Jahre meines Lebens nur in der Klinik verbracht, verglichen mit viel, viel, viel mehr Jahren, ja Jahrzehnten in der Theorie. Das ist schon ein Riesenunterschied und ich würde auf gar keinen Fall natürlich behaupten können, dass ich eine, ja sozusagen taugliche Ärztin bin. Ich habe in der ganzen Zeit meiner Kinder, die glücklicherweise nie sehr krank waren, die impfen können und ihnen in die Ohren gucken und so ein Gefühl gehabt, ob sie einen anderen Arzt brauchten oder nicht. Aber ich bin natürlich dann keine praktizierende Medizinerin mehr gewesen, sondern eher eine Geisteswissenschaftlerin, die sich aber mit Praxisfragen und Ethikfragen in der Praxis beschäftigt.
Gleichzeitig sind es eben auch verschiedene Dinge. Der Praxisalltag in der Klinik heißt ja auch oft, in Sekunden ganz schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen. Das müssen Sie als Medizinethikerin nicht unbedingt. Sie haben eben den Luxus, lange nachzudenken, zu diskutieren, Aspekte von allen Seiten zu überprüfen. Vielleicht lassen Sie uns doch, Bettina Schöne-Seifert, mit einem Thema beginnen, das seit vielen Jahren auch sehr kontrovers in Deutschland diskutiert wird. Das ist die Sterbehilfe, die Sie sich auch immer wieder anschauen. Wie bewerten Sie denn den aktuellen Stand der Debatte hierzulande?
Ah, das ist wirklich ein komplexes Kapitel und ich habe wirklich starke Ansichten zu vielen dieser Fragen. Vielleicht sollten wir für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal ganz kurz und ohne, dass ich irgendwie oberlehrerhaft wirken will, die Begriffe sortieren, ja, um die es da geht. der Oberbegriff Sterbehilfe, wie Sie ihn ganz richtig eben eingeführt haben, ist manchen Leuten schon suspekt, weil sie finden, das, was darunter verhandelt wird, hat eigentlich mit der Hilfe, die man so leisten sollte, gar nichts zu tun, ist heikel und schwierig und wollen also deswegen diesen Begriff vermeiden. Aber die Mehrheit von uns benutzt ihn, ich glaube auch mit guten Gründen. Und da unterscheidet man, sagen, vier Kategorien. Die erste ist das, was man traditionell und immer wieder kritisiert, passive Sterbehilfe nennt. Genauer beschrieben ist das der Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen. Das kann reichen vom Verzicht auf künstliche Ernährung bis zum Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Verzicht auf eine lebensrettende Hirnoperation, sagen wir mal. Diese Schublade, wenn ich das so nennen darf, passive Sterbehilfe, wird korrekter benannt als sterben lassen durch absichtsvollen Behandlungsverzicht. Nicht wahr? Also die Idee ist wirklich, dass man die Behandlung abbricht, obwohl man sie weiterführen könnte, damit der Patient selbstbestimmt stirbt. Und eine für Deutschland, jedenfalls für die Medizinethik und das Medizinrecht geklärte Frage ist, dass es keinen Unterschied in dieser Behandlungsverzichtssterbehilfe gibt dazwischen, ob man etwas abstellt, was schon läuft, oder ob man etwas gar nicht anstellt, was man anstellen könnte, oder ob man eine Fortsetzung von etwas, was läuft, nicht realisiert. Also konkret, wenn es darum ginge, jemanden durch künstliche Ernährung am Leben zu halten, dann könnte man darauf verzichten, indem man sagt, wir machen das gar nicht, wir legen keine Sonde, wir hängen keinen Tropf, sondern wir lassen den Patienten, der das so verfügt hat, sterben. Zweite Möglichkeit wäre, irgendwann zu sagen, jetzt hören wir damit auf, weil der Patient, die Patientin, das sagen wir, in ihrer Patientenverfügung so bestimmt hat, wenn ich gar keine Chancen mehr habe auf und so weiter. Und dann könnte man es eben durch aktives Schließen sozusagen der Rädelschraube vom Tropf realisieren, oder man hängt die nächste Infusionsflasche gar nicht an. Und das alles wird als gleichwertiger Behandlungsverzicht gesehen. Das ist jedenfalls die inzwischen etablierte Sicht. Dieser Behandlungsverzicht wird hundertfach, tausendfach auf unseren Stationen und in unseren Praxen und zu Hause realisiert und beschlossen. Und wenn die Patienten das so wollen und wünschen, dafür gibt's eben gerade Patientenverfügung auch, dann ist das vollkommen in Ordnung. Darüber muss man also nicht mehr nachdenken, ob das wirklich zulässig ist oder nicht. Das ist etabliert und es gibt Gerichtsurteile, höchste Instanz, die das bestätigt haben. Und das ist sozusagen seit Jahren, ja, seit mindestens 15 Jahren wirklich alles geklärt in dieser Frage. Das heißt natürlich überhaupt nicht, und das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt, dass dieses, das ist geklärt, Etikett, suggerieren dürfte, dass diese Entscheidung für Patienten und ihre Angehörigen und die Ärzte und die Pflegenden ganz, ganz schwierig sein können. Aber ich rede jetzt sozusagen über die Frage der Erlaubtheit, falls. Ne?
Ja.
So, dann gibt's die zweite Schublade, das von Sterbehilfe, die oft als indirekte Sterbehilfe bezeichnet worden ist, auch ein verwirrender Begriff. Da geht's darum, dass man in manchen Fällen beim Sterbenden Medikamente und Behandlungen anwendet, die dazu führen können, weil es keine Alternative gibt, dass das Sterben etwas schneller eintritt. Nicht wahr? Wenn Sie in früheren Zeiten Morphium gaben, dann konnte, und es gab nichts anderes, was die Schmerzen des Patienten nehmen konnte, auf dem Totenbett, dann hat dieses Morphium das Atemzentrum beeinträchtigen können. Und manchmal starben dann die Patienten ein bisschen früher, als sie sonst gestorben werden. Auch das ist völlig in Ordnung. Heute wohl wirklich nur noch selten eine Frage, die sich stellt, weil und ein Phänomen, das auftritt, weil die Medikamente, die wir haben, in der Regel besser verträglich sind und solche Nebenwirkungen nicht haben müssen. Aber wenn es so wäre, ist auch das völlig in Ordnung. Dann kommen wir drittens zur aktiven Sterbehilfe. Da tötet ein anderer, der Arzt, die Angehörige, Ehefrau, Lebenspartner, den Patienten auf Verlangen, auf Geheiß desjenigen, töten auf Verlangen, ist
und
bei uns
verboten. Da wird es schon
verboten.
Ein bisschen komplizierter.
Da wird es kompliziert. Sie wissen, in den Niederlanden, in Belgien, in Luxemburg, in Kanada, in Neuseeland. Verboten.
Okay.
Es ist ein Dritter, nicht wahr? Ich habe es vielleicht nicht gut genug betont. Es ist ein anderer, der die Tötung vornimmt. Das ist bei uns verboten und muss und kann aus vielen verschiedenen Gründen bei uns gar nicht diskutiert werden. Das ist ein No-Go. Es steht unter Strafe und Tabuisierung dieser Variante von Sterbehilfe, Töten auf Verlangen, hängt natürlich, das wissen wir alle, an den mörderischen Gräueltaten der Nationalsozialisten, die unter dem Stichwort Euthanasie, sozusagen guter Tod, eine unverschämte Begriffslüge, Massenmorde begangen haben. Und schon deswegen ist das ganze Phänomen bei uns sozusagen verbrannt und wird anders gesehen, denn es ist ja in der Sache auch etwas ganz, ganz anderes als Massenmorde oder Einzelmorde durch die Nazis. Hier geht es ja darum, dass der Patient frei verantwortlich sagt, bitte. Und deswegen eben in anderen Ländern das auch erlaubt ist. Bei uns nicht. Und jetzt kommt die vierte Frage und das ist das, was bei uns diskutiert wird und auf das wir sozusagen zoomen wollen jetzt. Das ist die Suizidhilfe. Alles genau wie bei der Tötung auf Verlangen, nur es ist der Patient selber oder die Patientin selber, die diesen letzten Schritt geht. Ärztin besorgt das tödliche Medikament, nehmen wir an. Patientin, nehmen wir an, ist gelähmt und kann gar nicht selber die Vorkehrungen treffen, aber kann mit Hilfe, vielleicht sogar über eine Augensteuerung, das wäre so ein Extremfall, die Infusion aufdrehen, die das tödliche Medikament infundiert. Und solange die Tatherrschaft, der letzte Millimeter des Ablaufs, bei der Patientin selber liegt, solange ist es Suizid. Patient ist derjenige der und der andere ist der Helfer.
Ja.
Und das macht den Unterschied. Und das wird bei uns seit Jahren und Jahren diskutiert. Das ist in der Schweiz erlaubt. Das war Ihr Stichwort eben. Und das ist auch in etlichen anderen Ländern erlaubt.
Dass Sie uns das nochmal aufgedröselt haben, denn das sind eben feine, aber dann doch sehr markante Unterschiede in all diesen Abstufungen. Frei verantwortlich, allein an diesem Begriff kann man sicherlich schon kleben bleiben und fragen, ja, wann ist jemand frei verantwortlich für das, was er sie tut? Wie wird das definiert oder woran, wenn Sie sagen, das wird bei uns diskutiert, machen Sie diese Diskussionen genau fest. Worüber wird denn gesprochen und diskutiert?
Ja, also viele derer, die uns jetzt zuhören, erinnern sich vielleicht daran, oder jedenfalls jetzt, wenn wir darüber reden, dass es 2020, also ziemlich exakt vor 5 Jahren, im Februar 2020, ein Bundesverfassungsgerichtsurteil in Deutschland gab, das wirklich in der Szene der Medizinethik und des Medizinrechts eingeschlagen hat wie eine Bombe, weil es klipp und klar und auf 120 Seiten ausgeführt erklärt hat, dass die Freiheit, so zu sterben, wie man möchte, zu den Grundrechten, die unsere Verfassung garantiert, gehört. Und dass dazu auch die Freiheit gehört, sich Hilfe zu suchen und wenn die Hilfe frei verantwortlich ist, sie in Anspruch zu nehmen. Und dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil hat den Begriff der Freiverantwortlichkeit, den man sonst so hier und da benutzte, aber der nicht zum Kernvokabular der Medizinethik und des Medizinrechts gehörte, so öffentlich gemacht. Und die Vorgeschichte dieses Urteils von 2020 war, dass es eine Zeit lang in Deutschland, 5 Jahre nämlich, verboten war, Suizidhilfe zu leisten, wenn sie geschäftsmäßig war. Das war damals mit großer Mehrheit im Bundestag 2015 durchgegangen, eine Neukriminalisierung mit einem neuen Paragraphen im Strafrecht, der geschäftsmäßige Suizidhilfe verbot.
Das heißt, ohne Geschäftsmodell im Hintergrund, ohne daraus Profit schlagen zu wollen, verstehe ich das richtig?
Nein, geschäftsmäßig stand unter Strafe.
Nicht? Ja.
Und ach so, und sie meinen, das Gegenstück dazu wäre das ohne Profitinteressen. Ja, das Gegenstück ist viel komplizierter. Und das wusste man und wussten Experten jedenfalls schon, bevor dieses Urteil, also bevor der Bundestag abgestimmt hat. Geschäftsmäßig heißt in der Rechtswelt auf Wiederholung angelegt und hat gar nichts mit Geldverdienen zu tun, notwendigerweise. Also auch eine Ärztin, von der man weiß, dass sie in Extremfällen Patienten in der Endphase einer Erkrankung, die das frei verantworten können, wir kommen gleich noch dazu, Suizidhilfe leisten würde, die ist sozusagen durch ihre Grundeinstellung dazu zu Wiederholung bereit und würde schon so, das war ein wesentlicher Teil des Bundesverfassungsgerichtsurteils, würde damit schon unter diese geschäftsmäßige Verbot fallen. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht diesen Paragraphen kassiert, abgeschafft. Und seitdem haben wir eine sehr liberale Rechtsregelung, was die Suizidhilfe angeht, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Patienten dürfen das. Die ärztlichen Verbote in den Landesärztekammern, die da schreiben, darf nicht, die sind nicht rechtens. Die sind verfassungswidrig. Ärzten muss das freigestellt sein, das zu tun. Also sie dürfen. Und das auch noch, und jetzt kommt der sozusagen ein wirklicher Hammer in der Wahrnehmung der Kritiker und der Befürworter, unabhängig davon, was für den frei verantwortlichen Patienten und die Patientin die Gründe sind. Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, es geht nicht darum, nur bei schwerster Krankheit im Endstadium oder nur bei chronischen Erkrankungen, aus denen man nie wieder zurückkommt oder nur bei höchster Gebrechlichkeit, sondern dann, wenn man selber findet, dass die Qualität und der Sinn des eigenen Lebens nicht mehr erfüllbar sind. Und aber das Ganze eben frei verantwortlich entschieden und beurteilt. Und jetzt kommt man zu Ihrer wahnsinnig schwierigen Frage und an der natürlich auch rumdiskutiert wird ohne Ende. Wie genau definiert man das und wie stellt man es fest? Ja. Und ich glaube, der richtige Weg ist, dass man ausgeht von den Fällen, wo das unstrittig ist. Ich meine, wir alle können uns ja kennen wahrscheinlich auch Menschen, die sagen, wenn ich so schwer krank bin, dass ich nicht mehr kommunizieren kann oder dass ich nicht am Leben teilnehmen kann, dass ich all das, was mir wichtig war, nicht mehr leisten und leben kann. Leisten klingt jetzt schon nach Leistungsgesellschaft, das meinte ich natürlich überhaupt nicht, sondern für mich verwirklichen kann. Ja, dann könnte ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass ich meinem Leben ein Ende machen wollen würde, mit Hilfe eines tödlichen Medikaments, sanft. Und wir haben tatsächlich vor anderthalb Jahren eine Umfrage durchführen lassen, so eine Online-Umfrage. Da haben von den über 45-Jährigen, die da befragt wurden, sozusagen mit höchster Vehemenz 50% gesagt, sie würden, höchste Vehemenz heißt jetzt, man könnte da abgestuft sagen, wie wichtig einem das ist. Und höchste Vehemenz war also zu sagen, unbedingt, es waren 50%, die gesagt haben, ich möchte diese Möglichkeit offen haben. Ob man das dann macht, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber allein zu wissen, dass man es kann, das war ihnen so sehr wichtig. Und auf die nächste Frage, ob sie es moralisch zulässig finden, dass das dann Ärztinnen oder Ärzte tun, haben auch wieder, ich glaube, 58% mit höchster Vehemenz Ja gesagt. Also da hat sich tatsächlich auch ein Meinungswandel über die letzten oder ein Wahrnehmungswandel vielleicht über die letzten Jahrzehnte angebahnt.
Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, ja. Also, dass das Thema Selbstbestimmtheit und freie Verantwortlichkeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch zu einer Lebensphilosophie hierzulande geworden sind, zu einem Ideal, so wie man sich ein selbstbestimmtes Leben eben vorstellt, so möchte man sich auch einen selbstbestimmten Tod vorstellen können. Zumindest, wie Sie schon so schön sagten, die Möglichkeit haben. Aber da gibt es auch andere Stimmen, die da sagen, naja, man weiß nicht, wie selbstbestimmt, wie frei verantwortlich Menschen in einer solchen Situation entscheiden. Möglicherweise wollen sie keinem anderen zur Last fallen. Das ist so ein Argument. Und es gibt sicherlich auch, je nachdem, wen man befragt, aus religiöser Sicht, aus philosophischer Sicht, aus unterschiedlichen, aus medizinischer Sicht, gibt es ganz unterschiedliche Einlassungen dazu. Wie haben Sie die Diskussionen dazu im Deutschen Ethikrat erlebt, Frau Schöne-Seifert?
Dazu sage ich nur ganz kurz was, weil das ja wirklich lange vor diesen, Sie haben schon gesagt, ich bin seit 2003 in diesem Ethikrat gewesen. Ich war sozusagen Gründungsmitglied, einer von den ersten 25, die da reinberufen wurden. Und da haben wir schon auch eine Stellungnahme zu diesen Fragen verfasst und darüber nachgedacht. Aber seitdem ist die Diskussion schon durch die geschilderten Rechtsbewegungen sozusagen nochmal viel intensiver geworden. Aber Sie haben mir zwei Stichworte gegeben, die ich gerne aufgreife. Das eine ist die Vielstimmigkeit der Beurteilung. Das, was das Bundesverfassungsgericht da 2020 geschaffen hat mit seinem sehr, sehr freiheitlichen Urteil, was dann übrigens unterging, weil direkt danach die Corona-Pandemie kam und die Aufschreie der Kritiker und die Genugtuung der Befürworter über dieses Karlsruher Urteil dann untergingen in all den Sorgen, die wir mit der Pandemie hatten. Klammer zu. Dieses Urteil sagt ja sehr klar, aber auch nicht mehr als das. Es ist ein, ich nenne das mal Möglichkeitsraum, ja, der da geschaffen ist. Aber für Religionen, für persönliche Präferenzen, das auf gar keinen Fall zu machen, es falsch zu finden, es frivol und anmaßend und bigott und wie auch immer zu finden, dass man sich selber das Leben nimmt, ist ja Platz in diesem Möglichkeitsraum. Es soll alles nur sozusagen auf der freiwilligen Hilfeleistung und frei verantwortlichen Entscheidung basieren. Und jetzt sind wir bei Ihrem zweiten Stichwort. Ich denke, und so habe ich es vorhin auch rahmen wollen, es gibt natürlich Fälle, die man konstruieren kann und die man kennt und auch solche, die in der Presse begleitet werden, weil es Anklagen gegeben hat, wo es zum Beispiel um Psychiatriepatienten ging und die Frage, können die dann und waren die in der Situation, als sie die Entscheidung getroffen haben, frei verantwortlich oder nicht. Aber die meisten Fälle, die wir uns vorstellen, diejenigen mit schwersten neurologischen Erkrankungen, diejenigen mit Krebserkrankungen, diejenigen mit höchster Gebrechlichkeit, die können ja sehr klar wohl überlegt begründen, warum sie dieses Leben einfach nicht mehr erträglich und gut für sie selber finden. Ich weiß, sie in diesem ganzen Zusammenhang wird oft zitiert und ich finde es immer noch außerordentlich einschlägig, eine Passage von Seneca, dem stoischen Philosophen, der gesagt hat, darf ich das mal vorlesen?
Ja, sehr gerne, wenn Sie es parat haben.
Ich kann es nicht etwa auswendig, aber ich kann es vorlesen. Wenn der Körper den Dienst versagt, was sollte dann den Leidenden davon abhalten, der Seele ihre Freiheit zu geben? Unter Umständen müsste man sich noch eher dazu entschließen, als es sein muss, um nicht, wenn es sein muss, unfähig dazu zu sein. Ich werde auf das Greisenalter nicht verzichten, wenn es mich mir ganz bewahrt. Aber wenn es Miene macht, an meinem Geist zu rütteln, wenn es mir nicht das Leben, sondern nur das leibliche Dasein übrig lässt, dann werde ich den Sprung nicht scheuen, um herauszukommen aus dieser morschen und zusammensinkenden Base. Seneca. Ich finde, das ist ein gutes Bild für das, was viele Menschen, die Metastasen zerfressene Körper oder eben wirklich höchste Gebrechlichkeit vor sich haben, umtreibt. Und ja, wir alle wissen, dass die moderne Medizin, der wir so Unendliches verdanken, aber natürlich auch dazu geführt hat, dass Menschen in Phasen oder Zuständen von Siechtum und Beschädigung leben, weiterleben, die unsere Vorfahren nie erlebt haben. Deswegen ist diese Kritik, die Sie nicht geäußert haben, aber die in meinen Ohren anklingt, wenn Sie sagen Zeitgeist und sozusagen Philosophie unserer Tage, dass nämlich die Selbstbestimmung im Sterben sozusagen Ausdruck eines Kontrollwahns sei, den wir haben, ne? Selbstoptimierung.
Manche mögen von der Wiege bis zum finden. Ich sehe es eher als fortschrittlich an, die Selbstbestimmung, aber das ist natürlich jetzt meine ganz persönliche Einstellung dazu.
Gut, und in dieser ganzen Debatte kann natürlich heute nur jemand entweder sagen, als, sagen wir, Experte, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, Ihnen das Leben zu erleichtern. Stichwort Palliativmedizin. Jeder von uns möchte, dass die Palliativmedizin ausgebaut wird, noch besser wird, dass jeder Zugang hat und so weiter. Ne? Aber nicht alle Leute wollen Palliativmedizin bis zum Schluss mit einer, was weiß ich, leichten Narkose, damit sie ihre Schmerzen nicht mehr merken und in den Tod dämmern. Manche finden das subjektiv nicht das würdigste Sterben, das sie sich vorstellen können, sondern würden es lieber würdig selbstbestimmt erledigen. Erledigen ist auch ein schreckliches Wort. Das klingt auch so nach schnellen Schuss. Das darf es natürlich überhaupt nicht sein. Aber die Vorstellung, dass man sich das Leben wohl überlegt selber nimmt, vielleicht sogar, wie Sie vorhin gesagt haben, weil man seinen Angehörigen nicht in dem Zustand, in dem man weiß, dass man sein und bleiben wird, die ganze Zeit begegnen möchte. Vielleicht möchte man einfach nicht als jemand erinnert und wahrgenommen werden, der über Monate und Monate mit seinen eigenen Kindern Enten füttern geht, weil mir nicht geht. Das ist für andere ganz anders. Und ich glaube, das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass wir sagen müssen, eine Gesellschaft, die sich Suizidhilfe zutraut, sozusagen das auszuhalten, die muss gleichzeitig dafür sorgen, dass nicht frei verantwortliche Suizide verhindert werden. Und drittens, dass das Leben auch in hohem Alter und mit Gebrechlichkeit subjektiv eine gute Option sein kann. Und genau, dann muss jeder selber entscheiden.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was braucht eine solch organisierte Suizidhilfe oder die Möglichkeit einer Suizidhilfe für ein, sagen wir mal, Unterbau, Überbau? Was für eine Struktur ist die in jeder Gesellschaft empfehlenswert oder nicht? Aber Sie haben gerade schon ein bisschen darauf rekrutiert, dass es auch eben eine Infrastruktur dafür braucht, um andere Fragen drumherum gut zu organisieren. Was sagen denn eigentlich die Zahlen? Weiß man das, wie viele Menschen tatsächlich eine Suizidhilfe in Anspruch nehmen?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Es gibt tatsächlich Zahlen. In Deutschland ist tätig die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, die seit diesem jetzt schon von uns mehrfach angesprochenen Karlsruher Urteil in Deutschland suizidbegleitend mit Hilfe von Ärzten, die ein Medikament verschreiben, tätig sein kann. Und die haben über Forsa, eins der unabhängigen großen Meinungsforschungsinstitute, Ende 2024 eine Erhebung gemacht und Leute befragt. Und außerdem haben sie ihre eigenen Zahlen sozusagen zusammengebracht mit den Zahlen, die man so vermuten kann. Und da kommt raus, dass ganz ungefähr in Deutschland 1000 Freitodbegleitungen, wie der positiv geframte Begriff dafür heißt bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, 1000 Fälle im Jahr insgesamt angenommen werden können. Das sind 0,1% der gesamten Todesfälle im Jahr. In der Schweiz hatten wir schon vorhin das Stichwort, wo Suizidhilfe erlaubt ist und wo auch immer wieder einige Deutsche und Engländer und Franzosen hinfahren, weil zwei von den 4 oder 5 Sterbeorganisationen, die es dort gibt, auch für Nicht-Schweizer zugänglich sind, unter strengen Regularien. In der Schweiz sind es 2% der Gesamttodesfälle, also das 20-fache anzahlmäßig, aber dort wird das auch schon seit Jahrzehnten als eine sozusagen soziale Praxis ausgeübt. Und in Kanada ist es nochmal doppelt so viel. Das sind allerdings Zahlen, die sich zusammensetzen aus Suizidhilfe und Töten auf Verlangen, weil dort beides erlaubt ist. Ebenso wie in den Niederlanden, da sind das 5% aller Todesfälle. Wenn man das hochrechnen würde auf Deutschland, sagen wir in 20 Jahren angenommen, dann wären das in Deutschland 20.000 bis 50.000 Fälle pro Jahr. Das wäre so, wenn man das... So, und jetzt will ich Ihnen aber noch was dazu sagen, was diese Erhebung der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben über Forsa an den Tag gebracht hat. Und das finde ich wirklich erschütternd. In der deutschen Bevölkerung, repräsentativ befragt, glauben auf die Frage, ist ärztliche Suizidhilfe bei uns strafbar oder nicht? Glauben nur 15 oder wissen nur 15% die richtige Antwort. Es ist nämlich nicht strafbar, wenn es wirklich frei verantwortlich ist. Und 83% glauben, dass es strafrechtlich verboten ist. und dass man immer noch in die Schweiz fahren müsste.
Das ist ja ein interessanter Befund. Und woran könnte das liegen, dass diese Debatte so in der Öffentlichkeit nicht durchgedrungen ist, wie man sich das vielleicht wünschen mag?
Ich glaube, weil es so ein enormes Hickhack in dieser ganzen Debatte gab. Aufschreie von der einen und von der anderen Seite, vor allem natürlich von der einen. Und weil tatsächlich auch diese ganzen Debatten über Gesetzgebung, die bei uns zweimal in Angriff genommen wurde und dann gescheitert ist, erst mit 3 und dann mit 2 Gesetzentwürfen, wie das geregelt werden soll, Stichwort Infrastruktur, ein Teil der Infrastruktur, durchgefallen sind. Mhm. Und dieses Karlsruher Urteil hat auch nicht irgendwie uns verpflichtet als Gesellschaft dazu, so ein Suizidhilfegesetz irgendeiner Art zu formulieren und einzurichten, aber hat gesagt, das wäre eine Möglichkeit, die der Gesetzgeber hätte, um so eine Art Schutzwall für die Freiverantwortlichkeit zu schaffen. Und um genau diese Frage, Frau Kupferberg, tobt jetzt unter Experten eine sehr, sehr hitzige Diskussion. Die einen sagen, wir brauchen gar kein Gesetz, wir haben diese freiheitliche Regelung, das ist doch prima, mehr braucht man gar nicht. Wir sehen aber gleichzeitig, dass es kaum Ärzte und Ärztinnen gibt, die das durchführen. Das machen die Sterbehilfegesellschaften. Mhm. Für mich persönlich und für viele andere ist das die mit Abstand zweitbeste Lösung, wenn man überhaupt sozusagen Suizidhilfe in Anspruch nehmen möchte. Ich fände es viel besser und richtiger, und das entspricht auch den Mehrheitswünschen der Menschen in unserem Land, wenn es dazu kommt, dann die eigene vertraute Ärztin, den behandelnden Arzt fragen zu können. Und wenn der das dann
schon ein Vertrauensverhältnis
tut,
möglicherweise besteht, auch Kennen der Umstände. Ja.
Und da eben auch Ärzte so verunsichert sind und Ärztinnen, glaube ich, dass man eine gesetzliche Regelung braucht, nicht im Strafgesetzbuch, sondern woanders, die klar macht, dass man bestimmte Fristen einhalten muss, dass es ein Vier-Augen-Prinzip geben muss, dass dann, wenn psychiatrische Geschichten in der Vergangenheit irgendwie auftauchten, dass das unbedingt geprüft werden muss, ob da noch irgendein Zusammenhang besteht, mhm, und so weiter. Vor allem um so den Ärzten und Ärztinnen und auch der Gesellschaft, den Angehörigen und den Patienten zu signalisieren, es gibt da sozusagen einen rechtlichen Rahmen, der das regelt, wo man sich nicht ständig Sorgen machen muss, dass man seinen Arzt gar nicht fragen darf oder dass die Angehörigen sich nicht trauen, darüber zu reden. Also ich glaube, zu so einer Praxis gehört auch eine Regelung, aber da sind andere ganz anderer Meinung und meinen, das wird dann immer zu scharf oder zu schwierig zu regeln. Ich glaube, die Erfahrung mit den bisherigen Gesetzentwürfen war auch so, dass die manchmal wirklich überbordende Hürden hatten. Mit, was weiß ich, 2, selbst für körperlich kranke Patienten, bei denen wirklich eine diagnostizierte Krankheit im Endstadium vorlag, da auch noch psychiatrische Fachgutachten und bei anderen 2 und 4 Monate Wartezeit und all sowas, was dann eben völlig
praktikabel.
Ja.
Mhm. Ich möchte Sie, Bettina Schöne-Seifert, zum Schluss fragen, was haben Sie denn selbst in all den Jahren der Beschäftigung von Medizin und Ethik für sich gelernt? Und speziell, wenn es um den Tod geht.
Ich habe gelernt, glaube ich, dass diese intellektuelle Beschäftigung mit den Fragen, was ist hier erlaubt, was ist zulässig, was ist wünschenswert, was für eine Gesellschaft wollen wir sein, dass das kein Deut damit zu tun hat, dass Abschied nehmen, wenn andere sterben, grauenhaft, existenziell erschütternd, furchtbar sein kann. Dass aber dieses sich Befassen mit den Regelungen, die da richtig sind, und der Freiheit auch sozusagen eine Reißleine zu ziehen, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, dem Ganzen erheblich den Schrecken nehmen können, wenn man es auf sich und seine Nächsten zukommen sieht. Denn wir alle haben ja auch, wenn wir älter werden, Erfahrungen damit, wie bedrückend das letzte Leben vor dem Sterben sein kann. Und ich finde, es ist eine ganz hilfreiche Überlegung, wenn wir uns klar machen, nochmal zurückkommend auf die verschiedenen Varianten von Sterbehilfe, die wir vorhin hatten. Der Behandlungsverzicht ist sozial vollkommen etabliert. Also wenn jemand daran stirbt, dass seine Nieren versagen und er dann keine Blutwäsche mehr durchführen lässt. Oder wenn er sagt, ich möchte nicht noch in ein Krankenhaus gebracht werden, wenn jetzt mein Leberversagen einsetzt. Dann sagen wir, wenn der Betroffene wirklich nicht mehr leben wollte und wir das wissen, dann sagen wir sowas wie, Gott sei Dank, sie ist erlöst, ein Glück, dass sie gehen konnte. Hoffentlich war es sanft. Und es ist schon irgendwie einfach unvernünftig zu glauben, außerhalb von Weltanschauungs- und Religionsfragen, die da ein anderes Licht werfen, unvernünftig zu sagen, wir müssen auf das Ticket eines Organversagens warten. Und dann dürfen wir, statt zu sagen, wenn das Leben wirklich so beschwerlich ist und wir darüber haben reden dürfen und hin und her überlegen und so weiter dürfen, dann darf man selber bestimmen. Und ich glaube, sich das klar zu machen, dass der vermeintlich riesige Unterschied zwischen einem Suizid dieser Art, wie wir ihn diskutiert haben, und einem Organversagen, das man dann sozusagen als Ticket willkommen heißt, dass der eigentlich nur in unseren Köpfen und eigentlich nicht nachvollziehbare Weise gezimmert worden ist. Ich glaube, wir haben alle immer noch sozusagen solche negativen Untertöne im Ohr, wenn wir spontan über Suizid nachdenken. Und jemand, der sich das Leben nimmt, weil er von den Scherbenhaufen, die er für andere bereitet hat, flieht, sich aus der Verantwortung stiehlt, andere allein lässt oder weil er krank ist. Das sind ja die allermeisten, über die wir aber gar nicht reden. Psychisch krank, in Krise, unter Drogen, in Notsituationen. Das ist aber eine wirklich andere Umstände. Motivationsgruppen und andere Umstände. Die Negativität des bloßen Begriff Suizid oder Selbstmord schlägt sich möglicherweise auf unsere Wahrnehmung auch in dieser anderen Felder.
Ja, durch. Möglicherweise auch Tabus, ja, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte irgendwie dann doch in unser Bewusstsein geschlichen haben bis heute, auch wenn wir uns noch so für aufgeklärt halten. Aber das ist sicherlich ein Punkt, die Negativität in der ganzen Debatte. Die ist
aber wir sollten, glaube ich, Frau Kupferberg mit einer positiven Botschaft enden.
Unbedingt.
Ich glaube, die sollte sein, wenn man weiß, dass man im schlimmsten Fall die Reißleine ziehen kann. Und wir können das in unserem Land. Dann lebt sich's besser. Dann lebt sich's mutiger. Dann muss man vor sagen, dem Siechtum am Ende viel weniger Angst haben. Und vielleicht kann man darauf vertrauen, dass wir es auch noch besser hinkriegen, als wir es jetzt schaffen, dass hohes Alter und Gebrechlichkeit lebenswert bleiben und sind und wir da auch kreative Lösungen finden, wie das Leben schön sein kann.
Ja, Fragen nach dem Tod, da ist man ganz schnell bei den Fragen des Lebens. Das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal jetzt gerade verklammert haben. Und ganz zum Schluss, Bettina Schöne-Seifert, fragen wir unsere Gäste immer oder bitten sie vielmehr, einen Satz zu vervollständigen. Nämlich, am Ende heißt es, der Tod ist für mich
ein hinzunehmender Teil des Lebens, den man unter günstigen Umständen sanft machen kann und sollte.
Die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich Ihnen auch.